Jo, dann begrüße ich alle wieder, auch die neu dazugestoßenen. Wir werden immer mehr hier, ich bin begeistert. Jo, was sollen wir heute machen? Also letztes Mal haben wir uns unterhalten über VHDL, jetzt noch der letzte kleine Abschnitt über VHDL, nämlich wir wollen es ja nicht nur in VHDL hinschreiben können, sondern was eigentlich der Zweck der Sache ist, wir wollen eine CPU eigentlich bauen. Naja, aber VHDL ist ein Text im Computer und eine CPU ist irgendwie so ein schwarzes Kätzchen, wo was drin ist. Und die Frage ist, wie kommen wir von dem Textuellen zu dem Ding, was man wirklich herstellen kann? Und das ist diese VHDL-Synthese. Jo, was wollen wir machen? Wir wollen letztendlich aus der formalen Beschreibung, wie das immer so schön heißt, formal in Anführungsstrichen, VHDL, naja, wie formal ist das? Also im Vergleich zu anderen Programmiersprachen schon relativ gut definiert. Von da ausgehend wollen wir letztendlich zum Chip kommen und das jetzt aber auch natürlich auch nicht händisch, so nach dem Motto, ich gebe meinem Hardware-Menschen meine Beschreibung und sage, mach mal, und der setzt sich hin und verdrahtet jetzt die Transistoren, sondern die Idee ist, Knöpfchen drücken und fertig. Ja, damit das mit dem Knöpfchen drücken und fertig auch funktioniert, da muss man so allerlei beachten. Einerseits muss der Modellierer was beachten, dass er von VHDL nicht alles nutzt, was geht. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr, was weiß ich, in VHDL gibt es beispielsweise auch so ein Öffnen von Dateien und aus der Datei was rauslesen und so. Wenn ihr sowas in eure Hardware-Beschreibung schreibt, das geht nicht, logisch. Also ihr müsst ein bisschen was euch, ja, ihr müsst euch einschränken beim Modellieren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Synthese-Tool. Das muss jetzt, ja, was muss es? Es soll, wie das so schön heißt, die nicht, also die funktionalen Eigenschaften mal nachmachen. Also ihr schreibt eine Funktion hin, die das Tool letztendlich umbauen soll in Gatterfunktion. Ja, es gibt aber auch noch sogenannte nicht funktionale Eigenschaften. Was könnte das sein? Na, da gibt es noch einen ganzen Sack voll. Die meisten interessieren einen als Informatiker nicht. Das sind so Wärmegeschichten. Ein Chip, der arbeitet, wird warm. Wenn er zu warm wird, dann geht er kaputt. Das sind so Sachen wie Stromverbrauch. Es nützt nichts, ich definiere mir einen ganz tollen Chip und sage, ab damit ins Handy. Naja, dann müsst ihr die Autobatterie hinterher schleppen, damit das noch funktioniert. Also es gibt noch so nicht funktionale Eigenschaften, die irgendwie noch berücksichtigt werden sollen. Da ist allerdings ein bisschen schwierig, was jetzt die Synthese angeht. Jo, und naja, was man sonst noch so hat, man hat natürlich einen Chip, entweder ein ASIC, den man sich selber komplett selbst designt. Der hat eine bestimmte Größe und größer ist er nicht. Wenn ihr natürlich da wollt ihr mal 5 GB Cache drauf, geht nicht, Punkt. Ne? Passt einfach nicht. Taktraten hängen letztendlich davon ab, wie lang eure Leiterbahnen sind, wie gut oder schlecht eure Transistoren sind. Das hat jetzt mit dem Modell erstmal überhaupt nichts zu tun. Modellmäßig, ihr schreibt unten oder Gatter, da stehen ja keine Raten drin. Okay, Signallaufzeiten passen dazu. Pin-out ist manchmal auch so ein Ding. Ja, wenn ihr beispielsweise ein FPGA programmieren wollt, FPGA habe ich neulich mal so kurz angedeutet, irgendwie so ein Chip mit, sagen wir mal, also es gibt natürlich verschiedene, zum Beispiel gibt es häufig die außen am Rand die ganzen Pinne haben. Ja, und wir hatten uns neulich schon unterhalten darüber, dass intern so Lookup-Tabellen drin sind. Ja, immer da gehen so Eingänge rein, irgendwelche Ausgänge raus. Naja, da könnt ihr euch vorstellen, was weiß ich, eine solche Eingangsleitung geht zum Beispiel an so einen Chip. Die geht aber nur an den und nicht an den. Und was weiß ich, so eine Ausgangsleitung, die geht an den. Das kommt jetzt auf den Chip drauf an, ob man die Ausgangsleitung auch beispielsweise als Eingangsleitung verwenden kann. Manche Chips können das beides, manche Chips können einige Pins nur als Ausgang, einige nur als Eingang. Die Lookup-Tabellen, die in der Mitte vom Chip sind, die sind meistens logischerweise nicht mit den ein- und Ausgabepins verbunden. Und dann ist das immer schwierig. Also fehlt natürlich jetzt noch. Ihr habt natürlich jetzt diesen Ausgang hier, den könnt ihr jetzt verbinden oder wollt ihr verbinden mit irgendwelchen anderen. Und dafür gibt es jetzt hier die sogenannte Verbindungsmatrix. Das sind halt ganz, ganz viele Leiterbahnen, kreuz und quer im Chip. Und ihr könnt sagen, naja, hier wollt ihr eine Verbindung und da wollt ihr eine Verbindung und da eine Verbindung, damit ihr den da ankabeln könnt. Aber es gibt nicht unendlich viele Leiterbahnen. Diese Matrix ist nicht so, dass man jeden mit jedem verschalten kann. Jeden Einzelnen mit jedem einzelnen anderen geht. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr hier oben alle Ein-Ausgabe-Pins mit allen da unten verbinden wollt, ja, dann sind die meisten Leiterbahnen schon weg. Und wenn ihr dann von da nach da noch was verbinden wollt, dann geht es vielleicht nicht mehr. Na, also da gibt es dann auch intern in den Chips noch Constraints, einmal was die Pinouts angeht. Also den hier oben als Eingang da unten wird schwierig. Und innerhalb des Chips dann vielleicht auch noch die Leiterbahn. Also da gibt es Sachen, die Synthese beachten muss. Ja, da sage ich mal, das kann euch hier jetzt erstmal egal sein. In der Praxis, ja, ne, muss man sich, je nachdem, ob man einen guten FPGA oder einen billigen hat, muss man sich Gedanken machen oder nicht. Wenn das Ding riesengroß ist, wurscht, ne, haben wir es ja. Wenn ihr da natürlich hinterher ein wirklich echt was bauen sollt und das als Massenmarkt, dann wollt ihr natürlich nicht das Ding für 1000 Euro kaufen, sondern vielleicht den für 50 Cent und dann müsst ihr euch Gedanken machen, ob das wirklich passt. Jo, was kann man synthetisieren? Also rein theoretisch kann man natürlich, haben wir schon gesagt, wir auf allen Ebenen, haben Systemebene, algorithmische Registertransferebene und so weiter. Im Prinzip kann man alles versuchen zu synthetisieren. In der Praxis haben wir gesagt, ein System wird häufig beschrieben, gar nicht in VHDL, sondern mehr so umgangssprachlich. Wenn es nicht wirklich definiert ist, haarklein definiert ist, dann kann man auch nicht synthetisieren, macht keinen Sinn. Also das fällt meistens weg. Algorithmische Synthese, naja, ihr schreibt hin einen Algorithmus, was weiß ich, und da drin kommen Sinus und Cosinus und komisch und so ein Zeugs vor. Das kann man synthetisieren. Gute Ergebnisse habe ich da bisher selten gesehen, weil das einfach, naja, Sinus, Cosinus zu berechnen, da muss man schon was wissen, ne? Interessant wird es im Allgemeinen, also das da oben, da gibt es mehr so Forschungsansätze, was man machen könnte. In der Praxis fängt man hier Registertransferebene an. Das ist die Ebene, die letztendlich ihr dann auch modellieren sollt. Also jedenfalls, wenn ihr dann die Laborübung mitmachen wollt. Die CPU auf Registertransferebene nachzumachen. Also das ist letztendlich auch die Ebene, die, ich sag mal, das ist die schimmert so ein bisschen durch, wenn man so Manuals liest. Ne? Im Manual steht drin, was weiß ich, wenn ich ausführe die Instruktion addiere Register mit Konstante, naja, Registertransfer, ne? Das heißt, ich transferiere aus einem Register in meine ALU irgendwelche Werte, da werden sie verrechnet und wieder weiter transferiert ins Register. Das ist so die Ebene, die kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man sich ein Manual anguckt. Oder umgekehrt, wenn man die Ebene modelliert, kann man dazu passend auch sozusagen das Manual schreiben und das kann man auch synthetisieren. Nicht ganz, nicht alles, aber das meiste. Gut, und Logiksynthese könnt ihr euch vorstellen, also wenn es schon auf und oder Gatterebene ist, naja, und oder Gatter, guckt man irgendwie ein schlaues Büchlein rein, da steht drin, wie man und Gatter aus Transistoren zusammenbaut. Naja, genauso muss man es dann halt machen. Also das ist dann in dem Sinne eigentlich keine Synthese mehr, das ist nur noch ein 1 zu 1 Abschreiben. Ja. Ähm. Das hatte ich ja schon ein paar Mal angedeutet, muss von VHDL unheimlich abspecken, um zu was zu kommen, was man synthetisieren kann. Also man kann es ganz schnell begründen, man kann sagen, das Halteproblem ist nicht entschaltbar. Und wenn ich nicht entscheiden kann, ob ein Programm anhält oder nicht, ja, eine Hardware, die muss ja irgendwann ein Ergebnis bringen, ne? Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und insofern kann man ganz schnell sagen, eine totale Synthese von allem kann nicht gehen. Also einschränken muss man, und wir werden jetzt die nächsten Folien sehen, von der Sprache könnt ihr so viel benutzen, wenn ihr synthetisieren wollt. Wobei ich sage, das ist gar nicht unbedingt eine Einschränkung. Das muss man nur im Hinterkopf haben, dass man gewisse Sachen nicht machen darf. Jo, also, was machen wir? Okay, also noch kurz zur algorithmischen Synthese, was man machen könnte. Man kann natürlich versuchen, ein Verhaltensmodell. Wenn ich Algorithmen hinschreibe, schreibe ich ja so eine Art Verhaltensmodell hin, ne? Ich sage, ja, es wird der und der Algorithmus Schritt für Schritt hin abgearbeitet. Das ist in VHDL-Sprache ein Verhaltensmodell. Das kann ich abbilden auf Registertransfer. Das können wir mal kurz machen. Kleines Beispiel. Wenn ich irgendwie einen Prozess habe, sagen wir mal, einfachster Fall, der hängt nur von einem Signal, sagen wir mal, namens X ab. Und ich schreibe dann hin, was weiß ich, ein temporärer Wert, das ist jetzt meine Variable, ist jetzt 2 x, ist egal, sagen wir mal plus 2. Dann sage ich, temporäre Variable ersetze ich durch temporäre Variable mal 2. Und dann gebe ich aus, y ergibt sich als t. Das wäre jetzt so eine Art algorithmische Beschreibung. Das ist, naja, einfachster Fall einer Algorithmik. Bisschen rechnen. Wie könnte man daraus Hardware bauen? Also letztendlich Und- und Oder-Gatter, okay, das könnte man vielleicht auch mal so Idee auf Shiften umbauen, das kann man vielleicht auf so ein, naja, wir haben uns ja über ein paar Addierer unterhalten, auf irgendeinen Addierer umbauen. Aber wie würde man das jetzt algorithmisch umbauen? Also ich brauche jetzt irgendwie einen Algorithmus, der das für mich automatisch macht. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Also was du möchtest, sagen wir mal, das Ganze so als Schritt aufzubauen. Also da geht dein X rein, dann wird ein bisschen gerechnet, das ist die erste Zeile. Dann kommt so eine Art Zwischenergebnis. Dann kommt das T mal gleich 2 sozusagen. Das geht wieder in ein Register. Und dann kommt als letztes das sozusagen als Y wieder raus. Ja, die Idee ist schon mal richtig. Die Register, ob wir die brauchen oder nicht, wissen wir noch nicht. Die Register an sich, erstmal links in der Beschreibung steht ja von Register noch nichts. Gut, das kommt jetzt auf, also da können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Schauen wir erstmal, dass wir sozusagen diese Boxen hier hinkriegen. Wie könnte man übersetzen, t ergibt sich als x plus 2? Ja, also letztendlich ein Kästchen. Da geht mein X rein. Da geht meine 2 rein. Da steht ein Plus drin und da kommt ein T raus. Wie könnte das Kästchen aussehen? Einfachster Fall, Ripple Carry oder Carry Duck Ahead oder das ist jetzt, da sieht man schon hier in der algorithmischen Beschreibung, da stehen jetzt diese nicht funktionalen Geschichten nicht drin. Zeit, Geschwindigkeit, Taktfrequenz fehlt. Insofern kann man jetzt da auch keine Aussage machen, muss das jetzt Ripple Carry, muss das jetzt Carry Duck Ahead, was muss denn das jetzt sein? Spielt in dem Moment erstmal keine Rolle. Jawohl. Genau. Ich schreibe einen Multiplikator rein, ich schreibe ein 2 dran, da hinten kommt ein, ja, jetzt haben wir ein Problem, da kommt ein T raus. T war da vorne aber schon. Ja, da kann man sagen, das kann man im Compiler lösen. Ich weiß nicht, wer mal beim Professor Philipsen war, Static Single Assignment und solche Geschichten. Da würde man sagen, Variablen immer nur einmal eine Zuweisung und danach immer eine neue. Also haben wir da oben unser erstes T1, das erste T. Und wenn das Ding ein zweites Mal eine Zuweisung kriegt, ist es eine neue Variable. Das kann man in diesem Falle sehr schön benutzen. Also ist das, was daraus kommt, unser T1. Das, was daraus kommt, ist unser T2. Das hat miteinander nichts zu tun. In der Programmiersprache benutze ich ein und dieselbe Variable noch einmal. Vielleicht auch in der Assembler-Programmierung ist das das gleiche Register oder so. Muss aber nicht. Algorithmisch ist das ja wurscht. Jo, und dann haben wir als letztes. Also das ist dann auch gleich unser, also ja, man kann es sozusagen nochmal vervollständigen, kann sagen, das ist einfach nur Identität und hinten kommt unser Y raus. Dann haben wir praktisch für jede Zeile ein so ein Kästchen. Ja, und das Kästchen, das Plus, wie ihr im Plus baut, das wisst ihr, wobei man das Plus dann vielleicht noch vereinfachen kann, weil das ja eine Konstante ist. Wie man multipliziert, naja, mit einer konstanten 2, wisst ihr im Prinzip auch, ist ein Shiften, also kann man das ersetzen. Identität ist natürlich sowieso einfach, geht. Also kann man sich vorstellen, alles was man so in, naja, das hätte man ja auch in C oder Java oder was hinschreiben können, das kann man, wenn das schön der Reihe nach hingeschrieben ist, kann man es umbauen in Hardware. Steht natürlich nicht immer so schön in Reihe da. Das wäre ja einfach. Jetzt könnten ja Geschichten dastehen wie for i in 7, machen wir es mal kleiner, ein bisschen einfacher, 1 down to 0 loop. Ich liebe VADL mit der ganzen Schreiberei. Und dann steht da, was weiß ich, also hier oben, t gleich 0, t gleich t plus i. Und unten, was weiß ich, geben wir dann y aus als t. Jetzt steht das natürlich nicht mehr so schön untereinander, ne? So schön Zeile für Zeile und man kann in jeder Zeile was rechnen. Wer hat eine Idee? Ja. Auflösen in? Gut, genau, ja, also. Compilerbauer sagen Loop Unrolling. Also statt hier die Schleife, in diesem Falle zweimal durchlaufen zu lassen, kann ich auch die Zeile zweimal hinschreiben. Also das ergibt sich, dann steht da einfach, als beim ersten Durchlauf ist t gleich t plus, wo fangen wir an, 1. Gut, ein bisschen witzloses Beispiel, aber egal. Und im zweiten Durchlauf addieren wir eine 2 dazu. Und im letzten Fall weisen wir es dann dem y zu und dann sieht man, wir sind wieder sozusagen im ersten Fall, wir haben das wieder aufgelöst auf einzelne Statements. Die einzelnen Statements kann man wieder durch einzelne Kästchen ersetzen. Ja.
Nicht 0 statt 2?
Gute Idee, danke. Ja, blödes Beispiel, egal. Jo, und auch da kann man natürlich wieder sagen, erste Zuweisung ans T, zweite Zuweisung an das T, also sind das jeweils eigene Signalleitungen sozusagen. Also, was man sich schnell überlegen kann, alle Vorschleifen mit einem bekannten, das ist jetzt wichtig, bekannten Range. Wenn hier steht, ja, was weiß ich, das ist ein Prozess, der kriegt eine Integer-Variable und errechnet bis zum Wert der Integer-Variablen kein Loop-Unrolling. Kein Loop-Unrolling, dann kann ich auch entsprechende Kästchen nicht basteln. Jo, While-Schleifen. Da fängt auch der Mensch schon so ein bisschen an zu überlegen, terminiert so eine While-Schleife oder nicht. Wenn sie nicht terminiert, ist das Ganze sowieso hinfällig, dann geht es sowieso nicht. Und wenn sie terminiert, dann ist das häufig schwierig festzustellen, wann sie denn terminiert. Und da sagen auch die allermeisten Synthese-Tools, While-Schleife, um Gottes Willen, geht nicht. Machen wir nicht. Ja, das ist das, was Synthese-Tools können. Da eine Konstante, ein konstanter Range, alles andere ist, gibt es nicht. Ja, While-Schleifen gehen nicht. Nächstes Beispiel. Was macht ihr mit so einem noch als Beispiel, so eine Art Case-Statement, Case-Switch. Also im Falle wenn i gleich 0, ja, y kriegt den Wert x. Ansonsten y kriegt den Wert, wenn, naja, also ich schreibe es noch nicht ausführlich hin, ich habe keine Lust so viel zu schreiben. Wie könnte man sowas nachbauen? Also so einzelne Kästchen gehen jetzt so einfach nicht. Das, was hier vorne steht, also die Ausdrucksberechnung, das ist wieder so ein Kästchen. Beziehungsweise es muss natürlich jetzt nicht nur ein so ein Ausdruck sein, das kann jetzt auch wieder eine Liste von Anweisungen sein. Die Liste ist dann halt wieder eine Reihe von hintereinander stehenden Kästchen. Aber jetzt sollt ihr euch ja eine Reihe sozusagen aussuchen, gemäß einer Bedingung. Da kommen wir nachher noch drauf. Jawohl. Okay, also von der Idee her auf jeden Fall. Ihr habt jetzt mehrere solche Kästchen, die alle Werte berechnen. Was weiß ich, als x, als 13, als y plus 5. Und was dahinter geht, ist ein Multiplexer und den könnt ihr dann steuern mit der entsprechenden Bedingung. Gut, jetzt steht hier i gleich 0, i gleich 2. Hier könnte natürlich auch noch stehen i gleich 15x oder irgend sowas. Naja, 15x i gleich 15x ist wieder ein Kästchen. Und aus dem Kästchen kommt ein True oder False raus. Und damit könnt ihr dann euren Multiplexer entsprechend steuern. Okay. Ifs and Else könnt ihr euch vorstellen, ist letztendlich ein abgespecktes Case-Statement mit zwei Fällen, entweder oder. Geht also auch. Also alles in der Sicht geht, alle bedingten Ausführungen gehen, alle Schleifen mit endlichem Range gehen und sequenziell. Also das könnt ihr als Verhaltensmodell im Prinzip hinschreiben. Das müsste von jedem Tool einigermaßen hinzukriegen sein. Jo, hier stand jetzt nirgendwo was mit Registern. Das war einfach oben angefangen zu rechnen, unten wieder rausgeplumpst. Und auch bei diesen Schleifen mit endlichem Range, oben angefangen, dauert halt einen Augenblick, unten wieder rausgeplumpst. Dementsprechend immer nur lineare Ketten von irgendwie so Building Blocks. Die alleine machen natürlich nicht viel Sinn. Naja, vielleicht schon. Also es gibt auch Anwendungen, die das ganz genau so machen. Beispielsweise kann man es versuchen, Bilder, die man von seiner Kamera kriegt, die steckt man vorne rein und die werden gerechnet und hinten purzelt ein JPEG-Bild raus. Da brauche ich im Prinzip kein Register. In der Praxis, okay, gigantischer Aufwand, aber es ist natürlich die schnellste Variante. Ich brauche nichts speichern, das geht 1:1, jedes Bild in unendlicher, schneller Zeit sozusagen hinten drauf wieder raus. Wir haben uns neulich angeguckt, wir haben aber im Allgemeinen, und auch in der CPU gilt das natürlich, Mili-Automaten, Medvedev, je nachdem, Automaten. Soll heißen, wir haben auch Register. Jo, und wie kriegen wir die Register noch mit rein? Also, das eine ist, machen wir es, und das ist so ein bisschen ein Knackpunkt, man muss diese Automatenstruktur erkennen können. Ne? Ihr schreibt VHDL hin, mit Variablen, mit Signalen, mit Schleifen, mit was weiß ich, Tod und Teufel, und das Tool, dem ihr jetzt eure Beschreibung in die Hand drückt, muss jetzt erkennen, was ist jetzt der zustandsspeichernde Teil und was ist jetzt diese Übergangsfunktion? Und wie kann ein Tool jetzt erkennen, was ein Register ist? Ja? Hier so am Beispiel, da kommt ein Bild rein, da hinten ein Bild wieder raus. Das willst du ja nicht wegoptimieren. Gut, das wird nicht gespeichert, das Y, aber bleiben, also wenn es ein Ausgang ist, brauchst du es schon.
Ja, wenn es halt ein Ausgang ist, aber ich mit dem Programm irgendwelche Variablen deklariere, dann brauche ich die nicht in einem Register speichern, wenn sie nicht gespeichert sind. Kann man ja durch Algorithmen erkennen.
Genau, hier im Beispiel, ne? T1, T2, T2 und danach will ich damit. Okay? Ein Punkt, jawohl. Also die brauchen wir sicher nicht. Ja, wie wäre das jetzt, wenn... Sagen wir mal, hier oben stünde nicht plus 2, sondern plus T2. Also ich berechne mir mein T2 und wenn das x sich ändert, dann nehme ich das alte x, alte t und addiere noch wieder was drauf. Brauchen wir das jetzt? Ja. Warum nicht? Also gut, deklariert haben wir es alle nicht. Ihr müsstet da natürlich noch, was weiß ich, Variable T1, T2, Integer. Könnte ich ja so hinschreiben. Müsste ich eh, ne? Also auch in einem anderen Fall, wenn das hier hinten nicht stünde, müsste ich da eh irgendwie deklarieren. Habe ich jetzt mal weggelassen, aber. Ja, jetzt würde man sehen, was brauche ich, was muss ich jetzt mir merken? Also in diesem Falle müsste ich mir merken, dass T1 nicht. Woran sehe ich das? Also ich sehe es, aber es muss auch der Rechner sehen. Woran sieht man das? Da hat jemand jemanden? Erzähl.
Ich will sowas sagen, wie ich lese Werte, die außerhalb meiner Sensitivitätsliste stehen und die ich zuvor in dem Prozess nicht geschrieben habe oder sowas.
Genau. Also das T1 wird geschrieben, bevor es verwendet wird. Also brauche ich mir das alte T1 nicht für den nächsten Durchlauf merken. Das T2 wird erst gebraucht, geschrieben und so weiter und nochmal gebraucht. Aber es wird erst gebraucht, bevor es geschrieben wird, also muss es gespeichert werden. Also da kann man zum Beispiel merken, okay, da muss ich mir was merken. Ja, und du hattest vorhin schon richtig angemerkt, ja, wenn hier bei diesem Case-Select-Ding irgendwie das Y nur ab und zu mal da steht. Also im einfachsten Fall, sagen wir mal, wir hatten das Beispiel if clock event und Log gleich 1, dann Ausgang kriegt den Wert von Eingang. Das ist jetzt sozusagen die einfachste Variante für so ein Case Switch Select Statement. Nur ein Fall sozusagen. Und nur in einem der, in diesem Falle zwei möglichen Fälle, kriegt das Q was zugewiesen. Und auch da sieht man, wenn es nicht in allen Fällen was zugewiesen kriegt, in allen Fällen, dann kann ich sagen, naja, nehmen wir Multiplexer und suchen uns das Richtige aus. Wenn es aber nur manchmal was zugewiesen kriegt und manchmal nichts, dann muss ich mir ja in manchen Fällen den alten Wert merken. Und dann ist auch klar, in diesem Falle hier, dass Q oder der Wert, der in Q drinsteht, den muss ich mir merken über einen so einen Prozesszykluslauf hinaus. Ja, und das ist das, was die Tools auch können im Allgemeinen. Diese Konstruktion können sie und die Variante hier oben, wenn es erst gelesen und dann geschrieben wird, bei Variablen, beziehungsweise im Falle von Signalen, geht auch die Variante. Alles andere erkennen die Tools nicht als Register oder Zustand. Du hattest neulich erzählt, ihr habt modelliert eure Register mit diesen NAND-Gattern, was eigentlich die Praxis ist. Ne? Das ist ja eigentlich so. Wie baue ich sonst solche Register? Das erkennen die Tools alle nicht. Da gehen nämlich diese NAND-Gatter, die ihr für die Register gebraucht habt, die gehen einfach unter in den 5 Millionen anderen NAND-Gattern, die sonst noch irgendwo verbaut sind. Es wäre egal, aber was muss man dazu wissen? Ich habe hier das gezeigt mit diesen Lookup-Tabellen. Und diese Dinger, die sehen meistens so aus, man hat am Eingang von so einem Basic Block, wie das Ding häufig heißt, so eine Lookup-Tabelle. und dahinter irgendeine Art von Flipflop. Das Ding kann man so konfigurieren, dass man entweder den Ausgang von der Lookup-Tabelle durch das Flipflop wieder ausgibt oder direkt. Und jetzt kannst du natürlich mit den Lookup-Tabellen deine ganzen NAND-Gatter danach machen. Und dann brauchst du aber relativ viele Lookup-Tabellen für deine NAND-Gatter. Und diese Flipflops, die brauchst du nicht. Weil er nicht erkennt, dass deine NAND-Gatter, deine vielen, dass die irgendwie Register definieren.
Also gibt es nicht die Möglichkeit, also ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, wie so viel tut, aber was ich jetzt theoretisch denken würde, ich meine, so ein FPGA, der hat jetzt meine Meinung, okay, hat irgendwie NAND-Gatter und der hat also scheinbar bessere Lösungen für Register. Gibt es nicht die Möglichkeit, einfach zu annotieren in VHDL, dass man sagt, okay, das ist ein E-Patch, das ist ein Master Slave, weil das sind ja bekannte Strukturen oder dass man die aus einer Bibliothek nimmt und dann im Synthese-Tool einfach gibt und dann weiß das Synthese-Tool wirklich mit Sicherheit, das ist ein Register und nicht, ich muss es mir irgendwie aus meiner komischen algorithmischen Beschreibung rauslesen. Das wäre eigentlich noch viel sinnvoller.
Ja. Du möchtest natürlich in VHDL möglicherweise sowas hinschreiben. Jetzt wäre die Frage, wie schreibst du ihm hin, dass er sich T2 in einem Register speichern soll?
Ja, ich meine, der Fall jetzt mal ausgenommen. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich nur auf, an sich nur auf Logik-Ebene programmiere, also nur mit Gatter, aber halt Register verwenden würde. Dass ich ihm dann einfach sage, okay, das ist ein Register und ich hoffe, dass er aus meiner, wie auch immer gearteten Registerbeschreibung dann auch ein Register.
Das wäre eine Möglichkeit, also wenn du auf Gatterebene bist, dann ist es kein Problem. Nur in Gatterebene, das will man eigentlich heutzutage nicht mehr unbedingt.
Ich dachte, das ist immer noch
State of the Art. Leider, ja, aber man will es eigentlich nicht. Das ist sozusagen die Assembler-Programmierung, wo man heute lange doch schon bei Hochsprachen angekommen ist. Das hätte man ja eigentlich ganz gerne hier auch. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, es gibt so viele verschiedene Registerarten. Also Register an sich ist ein Register, keine Frage. Aber wir hatten immer schon gesagt, vielleicht braucht man einen Reset-Eingang. Vielleicht auch nicht. Vielleicht braucht man so einen Load-Eingang. Soll er jetzt beim nächsten Takt den Wert übernehmen, ja oder nein? Brauche ich den Q-Ausgang oder brauche ich vielleicht auch den Q-Querausgang? Hätte ich gerne einen D-Eingang oder den D-Quereingang? Und das kannst du jetzt alles noch miteinander kombinieren und dann bist du ruckzuck bei Hunderten, bei Tausenden verschiedener Register. Und die jetzt alle, kann man natürlich prinzipiell alle in eine Bibliothek packen, aber dann wird das wieder unhandlich. Dann muss man als Programmierer wissen, Moment, wie heißt jetzt das Register mit dem Reset-Eingang und dem invertierten D, aber Q-Querausgang? Dann bist du erstmal manuell wühlen. Das wird mühsam. Ja, und das, was jetzt heutzutage eben die Tools anbieten, ist diese Konstruktion, die erkennen sie. Also das Magische ist sozusagen diese Zeile, Clock, Tick, Event und Clock gleich 1. Wenn das irgendwo auftaucht, dann werden sie wach. Na, Moment, das könnte ein Register sein. Ja, das gibt ja an, dass es nur bei der steigenden Taktflanke passiert. Und der Rest ist, also das jetzt zu machen, das ist ja einfach. Oder jetzt kommt ein noch Beispiele, wie man das jetzt umsetzt in ein, oder wie man noch einen Reset-Eingang mit einbaut, wie man so einen Load-Eingang mit einbaut, das ist dann relativ einfach. Das ist fürchterliches Gehecke, keine Frage, ja. Da stimme ich dir voll zu. Und wenn ich meine Kollegen da immer höre, die sowas machen, die fluchen immer nur über diese Tools. Also es ist die Hälfte der Arbeit stecken sie rein in das VHDL und die andere Hälfte stecken sie da rein, das VHDL so anzupassen, dass das Synthese-Tool das auch noch frisst. Und dann stecken sie nochmal so viel Arbeit rein und gucken, warum das, was eigentlich in VHDL richtig sein müsste und laut Simulation auch funktioniert, in Hardware dann überhaupt nicht funktioniert. Weil bei manchen Sachen, da sagt das Tool auch, ja, ach, habe ich kapiert, ich mache, da hast du dein FPGA. Und dann guckt man sich da das Ding genauer an und denkt, habe ich das geschrieben? Nee, also irgendwie stimmt hinten und vorne nicht. Kostet aber dann 100.000 Euro Lizenz im Jahr, das Tool. Schon zig solche Dinge erlebt. Jo, okay, also, was wir haben? Wir haben sozusagen aus unserer Verhaltensbeschreibung, solcher Art, wie auch immer, haben wir so kleine Kästchen hingekriegt. Und diese kleinen Kästchen, kann man sagen, die müssen in der Bibliothek jetzt irgendwie vorkommen. Welche Kästchen sind das? Naja, im Prinzip alles für jeden Operator, den ich irgendwie in meine Beschreibung reinschreiben kann, brauche ich einen so einen Kästchentyp. Und was gibt es bei VHDL? Naja, es gibt die Integer-Geschichten, plus, minus, mal, geteilt. Es gibt die Boolschen Geschichten, AND, OR, XOR, Shiften, wie sie alle heißen. Das sind, ja, grob geschätzt, sage ich mal, 20 Operatoren. Also gibt es 20 solche Kästchentypen, allerdings noch mit verschiedener Bitbreite. Also es gibt natürlich die Addition für 10 Bit und die Addition für 20 Bit und die Addition für 3 Bit und die und so. Aber so von der Idee her, Größenordnung 20 verschiedene Blöcke. Jo, und da kann man jetzt versuchen, natürlich diese Strukturen dann aufzubauen mit Und- und Oder-Gattern. Die können zum Beispiel aus einer Bibliothek stammen. In der Bibliothek steht, ja, wenn hier ein Pluskästchen auftaucht, dann ersetzt du dieses Pluskästchen durch diese Und- und Oder-Gatter. Jo, und dann sieht man vielleicht, hier bei dem Plus kommt als letztes raus ein, sagen wir mal, ein NAND-Gatter, also ein Nicht-Und, und am Eingang ist hier erstmal ein NOT, weil das sich dann leichter verrechnen lässt. Und dann kann man sagen, naja, das NAND aus dem zusammen mit dem NOT am Eingang, das kann man jetzt wieder umbauen in ein UND-Gatter. Also man kann versuchen, auf der Ebene dann noch wieder zu vereinfachen. Ja, und dann hat man so ein hoffentlich möglichst einfaches Modell mit Und- und Oder-Gattern und davon ganz viele. Ja, und dann muss man wieder schauen, das sogenannte Technologie-Mapping, dass man jetzt versucht, wieder aus den ganzen Und- und Oder-Gattern, die man da stehen hat, wirklich Gatter zu machen. Ich habe ja schon gesagt, manchmal kann es dann sein, was weiß ich, hier ergibt sich irgendwas als UND-Gatter und danach noch ein UND-Gatter. Und da kommt es jetzt darauf an, was ich als Technologie habe. Gute Technologie, dann könnte ich sagen, okay, das ersetze ich jetzt wieder durch ein UND-Gatter mit 4 Eingängen und fertig. Also mappe ich nochmal die Und- und Oder-Gatter, die ich hier oben rausgebracht habe. Das ist sozusagen das Allgemeingültige, das gilt im Prinzip für jede Technologie. Das ersetze ich dann nochmal durch die spezielle Technologie, die speziellen Gatter, die ich wirklich habe. Jo, und dann habe ich was. Das haben wir schon gemacht, das haben wir uns schon angeguckt. Das kennen wir auch schon. Achso, nee, jetzt ein Beispiel. Ein NAND-Gatter, allerdings jetzt nicht auf so ein Pärchen von Eingängen, sondern auf 8 Pärchen. Also ein 8-fach, also 8 NAND-Gatter parallel nebeneinander. Jeder kriegt immer ein Input von dem einen Vektor und den anderen von dem anderen Vektor. Also sind das hier 8 Zuweisungen von 8 Kreuz 8 Inputs. Das kann ich in VHDL so hinschreiben. Wäre eine Möglichkeit, sagen wir mal, unser kleines Problem hier anzugehen. Andere Variante wäre, ich könnte natürlich auch so hinschreiben, wäre also von der Logik her identisch. Ne? Jetzt schreibe ich es halt für jedes Bit einzeln hin. Das Bit ist 0, wenn beide Inputs 1 sind, ansonsten ist es 1. Und da schreibe ich dann halt 8 mal hin. Auch eine Variante. Ich kann es auch so hinschreiben. Ich könnte sagen, naja, das ist ein Prozess, abhängig von diesen beiden Input-Vektoren. Ja, und dann rechne ich in einer Schleife. Die Schleife geht jetzt über den Bereich von A, was hoffentlich der gleiche ist wie der Bereich von B. Ja, und mache jetzt meine 8 Zuweisungen in der Schleife. Ich kann es auch noch anders hinschreiben. VHDL ist da sehr gesprächig, da gibt es, wie gesagt, immer 50 Methoden, eine Sache auszudrücken. Ich könnte auch sagen, wieder ist ein Prozess und in der Schleife benutze ich jetzt kein NAND, sondern ich gucke jetzt, wenn ich den ITEN Eintrag von A verkette mit dem ITEN von B, also die zwei Elemente sozusagen nebeneinander schreibe, wenn die nebeneinander geschrieben 1,1 sind, naja, dann beim NAND und von 1,1 gibt 1, NAND davon gibt 0. Wäre auch eine Variante, es hinzuschreiben. Ja, das wären mal die, was waren das jetzt, ich weiß gar nicht, 5 verschiedene Varianten, 4. Welche meint ihr wäre jetzt aus VHDL oder als Synthese-Sicht die sinnigste Variante? Also simulationsmäßig müsste bei allen das Gleiche rauskommen. Ja?
Ich denke mal, die erste ist die sinnigste, wenn man nicht genau weiß, was es tut. Wenn man es schon ein bisschen besser kennt, kann es eventuell sein, dass man den anderen schöner macht. Aber beim ersten kann das Tool am meisten selber optimieren.
Ja, also erste war die Variante. Ja, die Idee ist schon richtig, so nach dem Motto, die einfachste Beschreibung ist meistens auch die beste. Ganz einfach, weil das Tool am einfachsten erkennen kann, was da passieren soll, schlicht und ergreifend. Also hier die letzte Variante, die ich da hingeschrieben habe. Ich behaupte mal, wenn ihr da hinguckt, müsst ihr auch erstmal eine Sekunde länger nachdenken, was tut denn das Ding eigentlich? Und da hat letztendlich dann auch ein Synthesetool vielleicht Schwierigkeiten zu erkennen, dass das wohl ein NAND-Cutter sein soll oder 8 davon. Es könnte euch passieren, naja, hier, also wie die Schleife aufgelöst wird, haben wir uns vorhin angeguckt. Also er schreibt sozusagen diese 4 Dinge 8-mal untereinander. Naja, und es kann euch passieren, haben wir ja vorhin gesagt, bei einem Case mit so When-Statements, dass er da einen Multiplexer draus macht. Das wird zwar gehen, aber wäre natürlich definitiv nicht die optimale Variante. Ja.
Ich würde tendenziell sagen, also wenn es halt geht, dann strukturelle Beschreibung anstatt Prozessbeschreibung. Weil ich glaube, dass das am einfachsten zu synthetisieren ist, wenn man es halt direkt aus ganz abbilden. Vor allem, wenn ich weiß, dass man Zielsystem sowieso eine Struktur hat.
Also man kann so sagen, wenn du das strukturell hinschreibst mit und oder Gattern und so, dann muss es gehen. Also bei solchen Dingen, da sagt das ein oder andere Synthesetool vielleicht schon, ja, vorschleifen kann ich nicht. Strukturell müssen sie können. Also wenn sie das nicht können, dann kann man sie wirklich gleich in die Tonne hauen. Wir werden nachher auch noch Beispiele sehen. Und oder Gatter sind nicht am besten. Nachher kommt auch noch eine Begründung, warum. Kann man das ein bisschen nach hinten schieben? Dann kommt es. So, also erstmal, wie gesagt, wenn ihr es dem Compiler leicht macht, was zu erkennen, dann kann er es im Allgemeinen auch am einfachsten umbauen. Gut, in diesem Falle sollte das, ja, das vielleicht schon wieder nicht. Das ist schon wieder so ein if then else, da muss er schon wieder überlegen, ob da nicht Multiplexer besser wäre. Ne? Multiplexer, den wollt ihr natürlich eigentlich an der Stelle überhaupt nicht. Das Ding wiederum, das müsste funktionieren. Also vorausgesetzt, er löst diese Schleife richtig auf, was ja jetzt nicht so schwierig wäre. Und dann steht eine Zeile da, die wirklich 1:1 umsetzbar ist, das müsste auch funktionieren. Also wir haben zwei Lösungen, die müssten ziemlich sicher funktionieren, und zwei, da wäre ich skeptisch.
Dann weiß man immer noch, dass es sicher ist, und das hier am besten auch sicher lernt. Aber man hat auf der anderen Seite eine Lernverknüpfung zwischen zwei Bits,
ja.
nicht auf einem Vektor. Dass man auch das sicher und sagt.
Also die Liste mit Möglichkeiten, wie man das dem VDL-Ding hinschreiben kann, die kann man auch beliebig verlängern. Da gibt's, also Generate wäre eine Möglichkeit, ja. Jo, machen wir nochmal ein anderes Problem. So eine XOR-Chain habe ich es mal genannt. Also die Idee ist, ich möchte sozusagen aus einem Byte die Parity-Informationen berechnen. Ich stecke das Byte rein und ja, über alle Bits von dem Byte rechne ich drüber und ich invertiere sozusagen immer meinen bisherigen Wert, der bei 0 anfängt, und ver-x oder den mit dem Eaton-Bit. Also hinterher rauskommen soll sozusagen High Byte 0, XOR High Byte 1, XOR High Byte 2, XOR High Byte und so weiter. Könnte ich auch schön der Reihe nach hinschreiben, aber war mir jetzt zu mühsam. Also wenn das Byte vielleicht... Naja, vielleicht ist es auch ein Wort mit 32 Bits oder so, dann wäre es natürlich schon mühsam, das der Reihe nach hinzuschreiben. So mit einer Schleife sieht doch ganz hübsch aus. Jo, hier als Variable. Jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Ich blätter mal hin und her. Seht ihr den Unterschied? Also der einzige Unterschied, da ist es eine Variable. Und die Variable hier, die schreibe ich stattdessen da oben als Signal hin. Ja. Und? Was geht? Was geht nicht? Das ist jetzt so ein typischer Fall von Denkster. Der Compiler sagt, okay. Synthese-Tool sagt, naja, baue ich dir um. Simulator sagt, naja, geht. Hardware sagt, was soll das denn? Ja.
Ich glaube, dass das mit dem Signal nicht funktioniert. Weil das Signal ist ja irgendwie eine Leitung quasi, und dann würde einfach alles an diese eine Leitung angekabelt
werden. Genau. Also, die eine Variante mit Variable, das ist das, was da links gemalt ist, wird so synthetisiert. Also wir haben gesehen, im ersten Durchlauf verknüpfe ich die 0XOR mit dem untersten Bit. Wenn ich die Schleife aufdrösel, dann kommt im zweiten Schritt, ja, da stecke ich den alten Wert von diesem Merker rein und verknüpfe es mit dem ersten Bit. Und nochmal und nochmal und nochmal, bis unten der Wert rauskommt, so wie ich mir das gedacht habe. Die andere Variante, die sagt, was ist das denn? Gucken wir uns das nochmal an. Das war die Variante. Ja, Signalmerker auf 0 definiert, heißt, in dem Moment, wo das Signal instanziert wird, kriegt es den Wert 0. Hat aber jetzt nichts mehr damit zu tun, wenn H-Byte sich ändert, soll es eine 0 und dann wird gerechnet. Ne? Sondern das einmal am Anfang, danach nie wieder. Ja, und das nächste, wenn ich jetzt hier über den Bereich von diesem H-Byte drüber iteriere, habe ich ja immer gesagt, naja, einem Signal wird was zugewiesen, aber nicht sofort. Sondern ich merke mir nur, ach so, das Ding soll den Wert 1 kriegen. Die Schleife läuft aber weiter und sagt, naja, nee, ach nee, 1 war falsch, 0 soll es kriegen. Ach, 0, nee, 0 war auch, 1 soll es sein. Das heißt, dem Ding schreibe ich in die Transaktionsliste 4 Bit rein, wobei das letzte die vorderen alle überschreibt. Also was bei rauskommt ist, ich nehme im letzten Durchlauf, alle anderen werden überschrieben, den Wert von Merker und für X oder das mit dem obersten Bit. Und das ist letztendlich das, was hier rauskommt. Ich nehme den alten Wert von dieser Merker-Variable oder von diesem Signal und für X oder den mit dem obersten Bit. Und das ist laut VHDL die richtige Synthese. Nur vermutlich nicht das, was ihr haben wolltet. Kommt jetzt darauf an, kommt natürlich darauf an, was du jetzt als Byte da reinsteckst. Das kann natürlich zufällig auch das Richtige rauskommen. Aber Synthesetool sagt euch nicht, dass ihr da irgendwie Mocks gemacht habt. Obwohl das natürlich.
Also kann man das simulieren, wenn da keine Wählanweisung drin ist? Weil wenn jetzt das H-Byte 3 1 ist, dann könnte es doch irgendwie das Springen anfangen?
Es gibt halt Delta-Zyklen, die Zeit geht nicht voran. Es sei denn, ihr würdet hier noch irgendwie hinterschreiben, was weiß ich, Merker gleich, Merker XOR H-Byte. After irgendwas. Simulierbar ist das schon. Die Zeit geht halt nicht voran. Jo, also, das ist so eine Baustelle, da muss man ein bisschen aufpassen. Signalzuweisungen immer wieder ins. Das gerade so als Informatiker geht einem das, als glaube ich, so mit am schwersten ins Hirn. Signalzuweisung, da steht zwar eine Signalzuweisung im Text. Aber die wird nicht in dem Moment vollzogen, in dem Moment, wo der Kontrollfluss darüber geht. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Ja, jetzt zu dem, wo du vorhin gemeint hast, naja, schreib doch immer UND- und ODER-Gatter hin als strukturelle Beschreibung. Dann muss es ja gehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Volladdierer. Also in diesem Falle vierfach Volladdierer, also für 4 Bit. Wir haben ein A, B als Input mit jeweils 4 Bit. Wir haben eine Summe als Output mit 4 Bit und wir haben noch so ein Carry-In und Carry-Out, jeweils 1 Bit. Ja, wie könnte man das jetzt hinschreiben? Auch hier wieder VHDL gibt einem da unendlich viele Möglichkeiten. Eine Variante. Dass ich sage, ja, ich addiere A und B jeweils um ein Bit verlängert und addiere da noch dazu so noch eine dritte Zahl, die vorne lauter Nullen und hinten das Carry-In hat. Dann sind das hier 5 Bit, das sind 5 Bit und das sind 5 Bit, die kann ich dann zusammen addieren. Ansonsten ist bei der Addition natürlich so eine, also ich könnte natürlich auch hinschreiben A plus B plus Carry In. Da würde aber der Compiler sagen, nö, geht nicht. Wie soll ich denn ein Bitzahl mit einer 4-Bitzahl zusammen addieren? Das geht nicht. Deshalb muss man es ein bisschen umständlich hinschreiben. Ja, aber was hier rauskommt, ist dann letztendlich eine 5-Bitzahl. Und von der 5-Bit-Zahl, dann nehme ich das oberste Bit als Carry-Out und die unteren 4 als Summe. Eine Variante, das hinzuschreiben. Zweite Variante, ich kann auch ein Plus verwenden, indem ich sage, naja, ich nehme das A und das B, davor jeweils wieder eine 0, kennen wir schon, und Carry-In ist jetzt das hinterste Bit, was aber natürlich eigentlich nicht ganz stimmt, aber ich könnte ja noch eine 1 extra drauf addieren und die 1 plus Carry In ist genau dann 1, wenn Carry in 1 ist. Auch eine Variante. Oder? Ja, das ist jetzt sozusagen, wo du vorhin gemeint hast, das wäre doch eigentlich die sinnigste. Ich kann das mit und oder, also beziehungsweise in diesem Falle mit XOR hinschreiben. Also das XOR ist standard-logic-mäßig auch definiert für Vektoren. Also könnte ich A und B paarweise XOR, das ist der eine Halbaddierer, und kann da jetzt noch drauf XORen die ganzen Carries dazwischen. Ja, und die Carries berechne ich mir dann eben als, naja, im Prinzip als einfach die Formel für einen Volladdierer hingeschrieben, nur jetzt nicht für jeden einzelnen Volladdierer, sondern für die ganzen Vektoren jeweils hingeschrieben. Ich glaube, das waren die Varianten, die ich habe. Achso, nein, wir könnten das auch noch als Carry Lookahead, so nach dem Motto, wir wollen ja schnell sein. Ich hoffe, es ist alles richtig. Ich habe das mal so hingeschrieben, also nagelt mich nicht darauf fest, dass die Gleichungen alle richtig sind, nur so von der Idee her. Das wäre, so nach deiner Aussage, ja doch, die kann ja nichts schief gehen. Ne? Okay, da sind wir uns alle einig, synthetisierbar sollte das wohl sein, keine Frage. Wobei, das muss man da oben auch sagen, das ist sicher auch synthetisierbar, kein Problem. Das klingt jetzt zwar erstmal ein bisschen komisch, aber nach dem, was wir uns vorhin überlegt haben, hier so für Plus, für Mal, für Shift, für alles, gibt es ja solche Blöcke. Gut, das Konkatenieren ist ja jetzt keine eigentliche Operation, das ist einfach nur nebeneinander schreiben von Signalleitungen. Und das, was da steht, ist eigentlich nur ein Plus. Und ein Plus ist ein so ein Kästchen, das müsste aus der Bibliothek kommen, müsste auch gehen. Da oben entsprechend. Ja, dürft ihr mal raten, welche Variante ist die kleinste, welche ist die schnellste, welche ist die... Okay, also ich habe es mal ausprobiert für ein Tool, was wir hier am Lehrstuhl benutzen. Ich garantiere euch, nehmt ein anderes Tool, denn das Ergebnis sieht anders aus. Also, in diesem Fall war es so, was war das schlechteste, beste? Also, nach Laufzeit, Ripple Carry, das schlechteste. Klaro. Nach Fläche gerechnet, Carry Lookahead das schlechteste, kann man sich auch vorstellen. Also, hat man schon allein an der Folie gesehen, die Folie war am vollsten. Jo, nach Laufzeit hätte man jetzt eigentlich ja vermutet, Carry Lookahead, das war doch das, was wir uns überlegt hatten, dass das schnellste sein sollte. Ist aber hier nicht das schnellste. Das schnellste Variante ist die mit den zwei Plus-Operatoren. Und nach Fläche das Beste, die Variante mit den zwei Plus-Operatoren. Also, das kleinste und schnellste. Das, was ich eigentlich gern hätte. Jetzt die Frage, warum? Also in diesem Fall war es so ein FPGA-Ding. Jetzt frage ich mich aber nicht mehr, welcher das war. Nee, also der hat schon hier das, was ich euch so erzählt habe mit diesen Lookup-Tabellen. Aber also das Stichwort vorgefertigt war schon gar nicht so verkehrt. Also das eine ist, wenn man dem Tool sowas vorgibt, dann sagt er, um Gottes Willen, ich verstehe Bahnhof. Machen wir halt unseren Oder-Gatter draus. Exakt so, wie du das hingeschrieben hast, unseren Oder-Gatter. Ja?
Wenn er die Struktur erkannt, ist es ja recht wenig Code gewesen. Wenn man Optimierer drüber läuft und so ein kurzes Fragment, könnte er schon als voroptimierte Transformationswege kennen, wenn sich die Arbeit wirklich gemacht hat.
Ja, ne, das, du hattest vorhin gesagt, bei dieser NAND-Beschreibung, das war die einfachste. Da kann man erkennen, was das ist. Und das ist hier auch, ne, das, also hättet ihr erkannt, dass das ein Carry-Look-Ahead-Addierer ist, hätte eine halbe Stunde gedauert, ne, bis ihr mal rauskriegt, was das wohl tut, das Teil. Geht mir nicht anders. Und ein Compiler so ähnlich, der müsste jetzt ja jedes einzelne Ding da durchfusseln. Und wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, was weiß ich, die zwei hier zu vertauschen, dann sieht das Ding schon wieder anders aus. Also das jetzt automatisiert zu erkennen, schwierig. Also was er da machen kann, ist nur, ja, nimm das als Beschreibung, schmeiß das in die Lookup-Tabellen und hoff, dass es geht. Hier so ähnlich, gut, das steht hier zwar, das sieht ein bisschen kleiner aus, ist im Prinzip aber genau das Gleiche, oder ja, fast das Gleiche von dem gerade eben, weil hier, das sind natürlich Vektoren, und wenn er das auflöst mit den Vektoren, dann stehen auch wieder ganz viele XORs und so da. Also das Ding ist, sieht zwar kleiner aus unter der Haube, ist aber fast so groß wie das andere darüber, was wir gerade hatten. Ja, und die Dinge hier als Beschreibung, die sind natürlich relativ kompakt. Also was das Ding tut, ne, das steht ja da, ne? Plus. Also an der Stelle kann der Compiler, der Synthetisierer, erkennen, was da wohl gefragt ist. Und dann kann er, ich habe da schon was vorbereitet, aus der Schublade passend was rausziehen. Und dann holt er sich eben was aus der Schublade, was ganz genau auf diesen Typ Chip passt. Und da haben dann die Leute von, naja, den FPGA-Herstellern oder so, die haben da Stunden, Tage, Wochen drüber nachgedacht, wie kriege ich mit dieser Struktur den optimalen Addierer für in diesem Falle 4-Bit hin. Und wenn ich erkenne, das ist ein 4-Bit-Addierer, dann ziehe ich aus der Schublade exakt dieses Muster da rein und denke nicht weiter darüber nach, ich weiß, das Ding ist optimal. Insofern, wenn ihr das kurz und bündig hinschreibt, ist das im Allgemeinen die beste Variante. Nee, da steht dann in der Aufgabenbeschreibung, dass ihr das nicht verwenden solltet. Gut, ihr dürft das natürlich hinterher, wenn ihr es wirklich mal auf dem FPGA drauf tun wollt, dann könnt ihr eurem Carry Lookahead Addierer oder was ihr da gebaut habt, natürlich mal ersetzen durch ein einfaches Plus. Und könnten mal gucken, ob er jetzt schneller geworden ist. Keine Frage.
Wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt sowas in eine Alu ein, jetzt will ich natürlich wissen, wie lang ist die Signallaufzeit, also schafft es das Signal noch in einem Takt durch die Alu, damit ich das dann auch richtig synthetisieren kann. Ich meine, das stelle ich mir jetzt schwer vor, weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, was da draußen entsteht. Sprich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert. Und ich kann jetzt hier natürlich dahinter schreiben, wie bei dem Endcut, aber auch
Ob das der Wirklichkeit entspricht, hast du keine Ahnung.
Wie simuliere ich jetzt sowas? Ich weiß ja überhaupt nicht, was da rauskommt. Bei dem Endgatter kann ich vielleicht noch sagen, okay, das wird wohl in dem Bereich
sein. Dementsprechend stehen hier jetzt auch keine Zeitangaben dabei. Die würden auch keinen Sinn machen, weil die kenne ich nicht. Das sagen dir allerdings hinterher dann die Synthese-Tools. Die kleben dann hier letztendlich diese ganzen Kästchen hintereinander. Und wenn sie die aus der Hosentasche ziehen, dann wissen sie auch, wie schnell die einzelnen Kästchen sind. Und dann addieren sie einfach zusammen, die längste Kette sind 20 Nanosekunden.
Das heißt, ich kann also eine Testsynthese machen, ohne es halt auf dem FPGA irgendwie zu flashen und dann
genau.
Sehe ich gut, okay, das reicht nicht aus für meinen Taktzyklus.
Ja, und dann kommt der unschöne Teil, du siehst, es reicht nicht. Ja, und jetzt hast du, also hier haben wir gesehen, vier verschiedene Varianten. Jetzt kannst du die einzelne der Reihe nach durchgehen. Dann schmeißt du die Plus-Plus-Variante weg und versuchst es mal mit der Plus-Variante. Synthetisierst, dauert nur 2 Tage. Und dann sagt er dir, nö, dauert länger. Schön. Okay, dann ziehst du die nächste Variante aus der Schublade und sagst, synthetisier mal. Wartest wieder deine 2 Tage. Und dann sagt er dir, ja, Pikosekunde schneller. Okay, reicht immer noch nicht. Und dann hast du irgendwann eine Variante und dann sagst du, ach, ich habe meine CPU fertig, gibst sie mir. Ich tue das Teil in meine Synthese-Tools und die sagen, viel zu langsam. Die andere Variante wäre doch viel schneller gewesen. Also da kann man dann, das ist eklig, das ist einfach eklig. Also die Informatiker können da noch viel Lorbeeren verdienen, wenn sie wollen, da nochmal sinnige Synthese-Tools herzukriegen. Das wird halt alles zusammengemanscht. Ne? So wie ich vorhin gesagt habe, hier ein NAND-Gatter am Ausgang und da ein NOT am Eingang. Das wird natürlich wieder verschmolzen, wodurch das ganze Stückchen dann natürlich schneller wird. Wenn du jetzt nur die Einzelteile nimmst, die Einzelteile sind vermutlich langsamer als die Kette, als Summe. Und selbst wenn du die Kette mal durchgehst, jetzt kommt es noch darauf wieder an, wie die Kette hier auf die Lookup-Basiszellen verteilt wird. Wenn die Kette schön nebeneinander liegt, dann geht sie schnell. Es kann aber sein, ich kann sie nicht nebeneinander legen, weil das Ding brauche ich für den Input von da oben. Sondern dann muss ich hier so Umwege laufen. Dann werden die Wege länger und damit die Signallaufzeiten wieder schlechter. Also es kann auch sein, dass deine Alu, die schon mal perfekt ging und auch schön schnell war, schlechter wird, wenn du deine CPU erweiterst. Ne? Einfach, weil sich dann da im Chip irgendwie was verschiebt. Auch doof. Da muss man unheimlich viel wissen über sein Synthese-Tool, was das vielleicht wahrscheinlich tut unter der Haube. Ihr müsst ein bisschen was wissen über den Aufbau von den FPGAs, was sinnvollerweise die Hersteller gar nicht rausrücken als Info. Die sagen nur, also meistens kriegt man nur mit, wie so eine Basiszelle aussieht und dass es davon 100.000 Stück gibt. Ja, das war's dann. Aber wie die Matrix aussieht, das ist meistens Firmengeheimnis. Und dieser Algorithmus, wie kriege ich meine Blöcke, die ich mir ausgekapselt habe, wie kriege ich die hier rein? Firmengeheimnis, da sagt keiner irgendwas. Also das ist so ein, ich stoche eigentlich völlig im Nebel. Man kriegt so mit den Jahren so Erfahrungen, das ging bei den meisten Tools ganz gut. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Nee, das darfst du nicht machen, weil also da haben wir schon merkwürdige Dinge erlebt. Erfahrung, ganz viel Erfahrung. Jo, gut. Letzter Punkt, sequentielle Schaltung, also Latches bzw. Register. Da haben wir vorhin schon gesehen, also was ihr eigentlich, oder ja, wo ihr aufpassen müsst, ist, wenn ihr irgendwas hinschreibt, irgend so ein Ifs and Else oder so ein Case Statement, wo nicht in allen Fällen dem Signal, was zugewiesen wird, dann wird es sofort irgendwas Speicherndes, ob ihr wollt oder nicht. Also in diesem Fall, das ist halt ein Latch. Jetzt die Frage, wie kann man Latches hinsch... Also jetzt, vorhin haben wir es mit Registern gemacht, jetzt mal ein Latch. Jetzt in diesem Falle ein mit negiertem Eingang, übernimmt den Wert, wenn die Clock 0 ist. Das wäre eine Variante, es hinzuschreiben, als Prozess mit einem If. Ich habe doch die anderen hingeschrieben, also die Register. Den hatten wir vorhin, ne? Clock Event und Clock gleich 1. Das ist die Variante, das können sie eigentlich alle. Man könnte es noch erweitern. Und deshalb meinte ich vorhin, ja, das so als Basisblock anzubieten, ist ein bisschen schwierig. Es gibt so viele davon. Hier so ein Beispiel. Also das ist jetzt mal ein D-Flip-Flop, was jetzt auf Clock und Reset sensitiv ist. Ja, wenn Reset aktiv ist, dann Ausgang 0. Ansonsten das Übliche, was ihr kennt, Clock Tick Event und Clock gleich 1. Könnte man so hinschreiben. Jo, das andere haben wir uns auch schon angeguckt. Wie erkenne ich, was jetzt Zustandsspeicher und was jetzt Übergangslogik ist? Ne? Da haben wir uns das schon angeguckt. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Genau. Jo, dazu Fragen. Jetzt müsstet ihr erstmal einigermaßen erschlagen sein mit Infos, wie man dann synthetisieren kann oder eben auch gerade nicht kann. Jetzt habt ihr hoffentlich so einen Eindruck, was gehen könnte. Ja.
Wenn VHDL so bei uns in Deutschland beliebt ist und der Rest der Welt Verilog macht, so wie Sie es ungefähr gesagt haben, ist dann interessiert mich, ist die Tool-Situation in Verilog genauso schlimm?
Ändert nichts. Okay. Nee, das liegt einfach daran, der erste Schritt, das hier umzubauen in Blöcke, da tut sich nichts. Der zweite Schritt, die Blöcke zu vereinfachen, das hat jetzt mit VHDL eigentlich schon nichts mehr zu tun. Ja, und auch das Erkennen, was jetzt ein Register ist, was jetzt ein... im Prinzip das Gleiche. Hier oben hast du ja vorhin auch richtig gesagt, ne, das erkenne ich ja, wird erst gelesen, dann geschrieben. In Verilog genau das Gleiche. Ja, also das ist auch das Problem an sich ist, glaube ich, relativ sprachunabhängig. Das Problem ist diese Erkennung überhaupt. Ja, ich muss an der Programmier- oder Modelliersprache erkennen, was will der Mensch von mir. Und das hat ja so ein, naja, ich meine, das Prinzip haben wir überall in der Informatik. Ich kann auch einen umgangssprachlichen Text an mein System geben und sage, mach mal. Dann muss der auch erstmal rauskriegen, was will der von mir. Und dieses, was will der von mir, das ist das Komplizierte. Alles Weitere, wenn ich das mal verstanden habe, das dann zu optimieren und auf den Chip zu bringen, das ist dann, naja, keine Kleinigkeit, aber das ist dann eindeutig zumindest. Jo, okay. Also, wenn keine Fragen mehr sind, sonst machen wir weiter. Also, wenn ihr Fragen habt, auch so an die neuen Leute, immer fragen. Ich freue mich, wenn das hier interaktiv wird. Ich kenne so andere Vorlesungen, wo 1000 Leute da sitzen und ich erzähle und GTI und sonst was. Jo, okay. Ansonsten machen wir noch ein anderes Thema heute. Das da. Also, das ist das Letzte, was uns jetzt noch fehlt. Also, was wir gemacht haben, waren die ganzen Alu-Geschichten, rechnen. Was wir gemacht haben, waren die Register, speichern. Und was jetzt noch übrig bleibt, sind die Bus-Geschichten. Und Bus ist typischerweise der Unterschied zur Alu oder so, dass auf dem Bus mehrere Gatter der Reihe nach Werte ausgeben können. Ne, also bisher hatten wir mal so, wir haben ein UND-Gatter oder so, ein UND-Gatter und das hat hier den Wert beschrieben von dem Signal. Und ein anderes Gatter hat den Wert beschrieben, ein anderes Gatter hat den Wert beschrieben, aber nie zwei auf eine Leitung. Und das ist jetzt auf, also wenn wir uns einen Rechner zusammenbauen, natürlich ein bisschen anders. Wir haben Busse und da gehen über die, zum Beispiel die Datenleitung manchmal die Daten von der CPU zum Speicher und manchmal vom Speicher zur CPU. Manchmal haben wir halt das Gatter im RAM-Baustein, der die Werte schreibt und manchmal das Gatter in der CPU. Erste Frage, muss das so sein? Also bevor wir uns jetzt hier mühsam was zusammenkaspern, muss man das so machen?
Thank you.
oder dass das Ding jetzt dann vielleicht nicht mehr Bus, sondern vielleicht besser Signal nennt. Also statt einem Bus für beide Richtungen, zwei Signale für jeweils eine Richtung. Das wäre ja eine Möglichkeit. Also wenn wir hier unser, also eine Möglichkeit wäre die, und so wie du sagst, das würde durchaus Sinn machen, der schreibt und der liest und für die andere Richtung haben wir halt eine zweite Leitung. Warum macht man das nicht so?
Wenn ich 300 Prozessoren habe oder kenne, in der Zukunft vielleicht mal, da alle bei Leitungen zu ziehen, das ergibt ganz schön viele Leitungen.
Das wird teuer. Und selbst wenn man das nicht mit so vielen Kernen, sondern nur mit einem Kern, aber das gilt natürlich genauso. Es könnte natürlich auch noch neben dem RAM-Baustein könnte auch noch die Tastatur dranhängen und die Netzwerkkarte und die Grafikkarte und die, ne, das wären ganz schön viele. Und dann ist es irgendwann so uferlos, wir werden noch sehen später, Busse ist somit das Hauptproblem im Moment im Rechnerbau. Die Dinger sind einfach, das sind so verdammt viele Leitungen. Ja, wenn ihr euch heutzutage mal ein Motherboard aus dem PC anguckt, ihr seht, also da müssen wir schon fast eine Lupe hernehmen, um zwischen den ganzen einzelnen Leitungen zu unterscheiden, so klein sind die inzwischen schon. Ja, also von daher, wir müssen einfach schlicht Leitungen sparen. Naja, und da normalerweise sowieso nicht die CPU gleichzeitig was in den Speicher schreibt und der Speicher gleichzeitig was an die CPU liefert, also entweder habe ich eine Read-Instruktion oder ein Write, aber nicht beides gleichzeitig, macht das dann halt Sinn, die Leitung zu sharen. Jo, gut, wählen wir jetzt allerdings auf eine Leitung mit zwei Gattern, einfachster Fall, eine Leitung, zwei Gatter, operieren wollen, dann kann man sich schnell überlegen, müssen die Gatter entweder beide eine 1 ausgeben oder beide eine 0. Wenn einer eine 1 und einer eine 0 ausgibt, dann haben wir einen Kurzschluss. Das dauert eine Pikosekunde, dann raucht es und nach zwei Pikosekunden ist der Rechner kaputt. Jo, die andere Variante, und das ist dieses sogenannte Tree-State, Dreifachzustand, dass man eben sagt, naja, wir haben jetzt Gatter, spezielle Gatter, die entweder eine 0 ausgeben oder eine 1 ausgeben oder eben nichts ausgeben. So tun, als wenn sie gar nicht da wären. Und das ist dieser sogenannte hochohmige Zustand. Also da kann man eine 0, eine 1, irgendwas hinschicken. Ja, die geht in Luft auf. Jo, und das sind diese drei Zustände. Der wird meistens dann als Zustand Z bezeichnet. Frag mich nicht, warum Z. Hochohmig. Jo, wenn man allerdings jetzt, also gucken wir uns erstmal das Schaltbild dazu entsprechend an. Also das, normalerweise nimmt man dann so ein Dreieck und so einen sogenannten Output-Enable-Pin. Ja, und das, was da reingeht, kommt da hinten 1 zu 1 wieder raus, solange Output-Enable 1 ist. Ja, also hier Output-Enable, wenn Output-Enable 0 ist, dann ist am Ausgang hochohmig, dann sieht das Ding so aus, als wenn es gar nicht da wäre. Oder Output-Enable 1, dann kommt der Eingang hinten 1 zu 1 wieder raus. So die Idee. Ja, auch die kann man natürlich jetzt wieder zusammenknoten, eventuell mit einem UND-Gatter, was da vorliegt. Ja, also wenn ich jetzt einen UND-Gatter als Tree-State-UND-Gatter brauche, dann kann ich es entweder hintereinander legen. Ja, dann habe ich einfach mein UND-Gatter und dahinter noch mein Tree-State. Wobei die gibt es dann häufig in diesen Herstellerbibliotheken eben auch gleich als UND-Gatter, allerdings dann mit Output-Enable-Pin noch extra dran. Wobei es da, glaube ich, jetzt wieder kein Standardbildchen für gibt, da muss man ein bisschen aufpassen. Also häufig steht dann irgendwie so OE, Output-Enable dabei. Jo, dann haben wir ein Bildchen etwa wie das hier. Also wir haben in unserer CPU hinter dem eigentlichen, ja, der jetzt den Wert berechnet, so ein Tri-State-Gatter. Und hier beim Speicher im Beispiel genauso. Ja, und lesen tun sie allerdings nicht, natürlich nicht das, was sie selber draufschreiben auf den Bus. Das macht nicht viel Sinn, das wissen sie eh. Sondern sie an dem Gatter vorbei wird gelesen. Ja, und dann kann man es so machen. Also wir haben hier im Beispiel, was haben wir jetzt hier im Beispiel? Ja, das könnte ein Lesezyklus sein. Kann das das? Schauen wir uns mal an. Also die CPU berechnet sich einen Wert, den sie ausgeben will und sagt auch, ja, ja, ich will ausgeben. Und dann ist in der Zeit, wo das Output Enable auf 1 ist, ist der Bus 1 zu 1 das, was an diesem Input da oben, also da oben liegt. Also erscheint auf dem Bus ein Stückchen so eine Welle. Davor, danach ist, habe ich hier so eine ganz dünne Linie gezeichnet, da ist auf dem Bus nichts. Naja, nichts kann man jetzt, nichts geht nicht, ne? Entweder sind Elektronen da oder sind keine da. Das ist aber häufig ein Zustand, ja, wenn an dem Bus kein Widerstand dran ist, dann kann man da ganz leicht Elektronen reingeben, ganz leicht Elektronen rausnehmen. Soll heißen, wenn ihr da jetzt mit dem Messinstrument rangeht, dann kann es sein, ihr messt die Schwingung vom nächsten Radiosender oder so. Wenn kein Gatter hier eine 0 oder 1 liefert, dann sagt man häufig, dann schwimmt der Bus. Und wenn ihr da einen Messkopf dran habt von eurem Oszilloskop, dann kann es sein, ihr messt irgendwas. Da wundert man sich manchmal, da kommt dann eine ganz merkwürdige Signalform zustande. Da ist einfach nichts. Sozusagen. Jo, wenn der Speicher in der gleichen Zeit, da kann er natürlich seinen Input hier oben irgendwie berechnen, spielt aber keine Rolle, solange Output Enable 0 ist, ist das auf dem Bus nicht zu sehen. Jo, erst wenn hier vom Speicher das Output Enable auf 1 geht, dann wird der Input, der jetzt hier die ganze Zeit 0 ist, auf dem Bus ausgegeben. Also das könnte jetzt so ein Mini-Beispiel sein für so einen Lesezugriff. CPU sagt, lies doch mal und Speicher antwortet dann halt ein Stückchen später. Ja, und was nicht passieren darf, das ist das hier. Also CPU sagt Output Enable, sie will was ausgeben. Und zwar das hier, irgendeine 1-0-Kombination. Und Speicher sagt auch, ach, ich will was ausgeben, und zwar meine 0. Ja, dann sind sie am Anfang sicher vielleicht sogar noch einig, sie wollen beide eine 0 ausgeben. Hier eine 0. Entschuldigung, nee, da war es. Ne, wo ist es? Hier fängt es an. Also ist, er will eine 1 ausgeben, er will eine 0 ausgeben. Und da ist die Frage, was ist jetzt auf dem Bus? 0, keine Elektronen oder 1, Elektronen. Ja, da ist die Frage, wer stärker ist. Der andere verliert und brennt durch. Und dann kommen so die Signalrauchwölkchen aus dem Rechner. Dann war es mal ein Rechner. Wenn ihr euch das bei der Simulation mit VHDL und GTK Wave anguckt, dann kriegt ihr hier an der Stelle, wo sich das überlappt, so eine rote Linie. Dann wisst ihr, oh, da habt ihr wohl was falsch gemacht. Jo, also, das sind diese Tri-State-Dinger. Soll uns hier mal soweit reichen. Ein Hinweis noch dazu, Tri-State, also das sind die drei Zustände, die man eigentlich braucht. In der Praxis, wenn man denn was vergurkt, kann natürlich noch mehr vorkommen. Also wir haben die 0 und die 1, die kennt ihr schon. Und das Z, das sind eigentlich die drei Zustände, die man als Informatiker im Rechner hat. Was passiert jetzt aber in der Simulation, wenn einer eine 0 und einer eine 1 ausgibt? Dann ist es nicht 0, dann ist es nicht 1, Z auch nicht. Also braucht man noch irgendwie einen neuen Wert. Das ist das X. Und X heißt immer, ihr habt was falsch gemacht. Die andere Variante, hochohmig heißt, da ist gar nichts. Es gibt auch noch die Variante, dass man Widerstände anschließt an den Bus. Widerstand vom Bus nach 0 oder Widerstand nach 1. Das wäre dann ein sogenanntes High oder Low. Das sind schwache Einsen, schwache Nullen, die durch starke Null-Einsen überschrieben werden können. Ja, und was passiert jetzt, wenn eine schwache 1 mit einer schwachen 0 zusammentrifft? Dann ist es sozusagen ein schwaches X. Ne? Dann weiß ich wieder nicht, was es ist, aber es ist schwach. Es könnte durch eine 0 oder 1 dann auch überschrieben werden, durch eine starke. Und das wird dann als weak bezeichnet, als W. Ja, und das Letzte, was es dann noch gibt in der Simulation allerdings nur, das hat man dann schon, das ist unser U als uninitialisiert. Also typischer Fall bei zum Beispiel Registern. Der Registerinhalt am Anfang vor dem Reset ist, keiner weiß. Das ist dann dieses uninitialisiert. Uninitialisiert ist was anderes als X. X ist Kurzschluss. Uninitialisiert heißt nur, hat noch keinen Wert. Simulation fängt gerade erst an. Wenn ihr natürlich noch ein uninitialisiert nach 10 Sekunden Simulation habt, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas vergurkt. Ja, und diese Symbole, das sind dann die IEEE Standard Logic Symbole, die in der Synthese verwendet werden können. Okay, ja, ich habe es euch schon angedeutet neulich, das Ding ist eigentlich für nichts gut. Aber hast recht, vervollständigen die Liste, dass der Bindestrich als Don't Care. Man hat mal gemeint, das wäre eigentlich ganz gut. Ja, wo haben wir mal ein Beispiel? Wenn man hier so eine Liste hat, irgendein Select-Case-Switch-Ding, dass man sagt, naja, wenn das 0 ist, dann will ich, dass x ausgegeben wird. Wenn es 2 ist, dann will ich, dass eine 0 ausgegeben wird. Und wenn es 1 ist, wurscht. Dann könnte ich da, tschüss, ein Don't Care ausgeben. Und ein Synthesetool, das könnte jetzt versuchen, das zu nutzen. Also wenn hier irgendwo ein Don't Care kommt und ich habe einen Multiplexer, dann kann ich den Multiplexer natürlich um den Eingang kleiner machen. Das ist ja eine Eberst, den braucht ja keiner. Also es kann was bringen, in der Praxis habe ich bloß immer gemerkt, erstens verwendet es keiner und bei der Simulation ist es doof. Was ist jetzt ein Don't Care verundet mit 1? Ja, ist es Don't Care, das vielleicht dann nicht mehr. Da kommt ja ein bisschen auf den Zusammenhang an, da muss man ja wieder genauer hingucken. Jo, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, die habe ich vergessen. Fragen? Jo, dann solltet ihr jetzt, was VHDL angeht, alles wissen, was ich weiß. Viel mehr weiß ich auch nicht. Und jetzt könnt ihr eure CPUs bauen. Naja, erstmal anfangen mit kleinen Schaltungen, beispielsweise Alu oder sowas. Aufgaben stehen im Internet. Wer die 7,5 ECTS haben will, der kann jetzt also mal ran und die Aufgaben bearbeiten. Jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen, fürs Dagewesensein. Nächstes Mal, Vatertag, da machen wir logischerweise nichts. Also heute in einer Woche wieder. Dankeschön. Thank you.